Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren und liebes Publikum. Willkommen im Literarischen Salon der Uni Hannover. Willkommen auch zu unserem letzten Abend im laufenden Programm und nicht zuletzt willkommen zu einem Abend aus unserer Reihe Sinnthesen, die uns dankenswerterweise von der Stiftung Kulturregion Hannover ermöglicht wird. Mein Name ist Joachim Ottel, ich bin in der Programmleitung des Salons tätig und freue mich, heute Abend hier moderieren zu können. Wobei moderieren, vor allem soll es um den Dialog zwischen unseren beiden Gästen gehen. Und wenn Sie, liebes Publikum, mitbekommen hätten, was gerade Backstage schon los war. Die brauchen, glaube ich, keinen Moderator. Also ich bin nur so ein Stichwortgeber und ein Failsafe sozusagen. Aber diese Gäste, die heute Abend bei uns begrüßen zu dürfen, wir die Ehre haben, die möchte ich Ihnen mal in aller Kürze vorstellen. Sie hatte genau an dem Tag, den wir für diese Veranstaltung zunächst auf unseren gedruckten Plakaten und Programmen angekündigt hatten, also am 31. März, genau an diesem Tag hatte sie ihren letzten Arbeitstag als Bundestagsabgeordnete nach 20 Jahren Bundestagszugehörigkeit für die CDU. 8 Jahre dieser Zeit, von 2013 bis 2021, hat sie als Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gewirkt. Als solche hat sie vieles ins Rollen gebracht. Sie hat unter anderem übrigens den Deutschen Buchhandlungspreis erfunden, den der Anna B. Buchladen, der unseren Büchertisch betreut, inzwischen, glaube ich, 3-mal gewonnen hat. So, dann hat sie auch Dinge gemacht, die dann dem einen oder der anderen nicht gefallen haben, wie das immer so ist. Aber eine Sache ist unumstritten und schon eine Leistung. Sie hat den Bundeskulturetat während ihrer Amtszeit um geschlagene 70% erhöht. Im Januar dieses Jahres kam im Bundestag erstmals ein Antrag mit Hilfe von AfD-Stimmen durch. Sie war eine der sehr, sehr wenigen CDU-Abgeordneten, die sich dieser umstrittenen Migrationsabstimmung damals verweigert haben. Und sie begründete das mit dem Satz, ich ertrage diese Nähe zur AfD nicht. Ich freue mich, dass sie hier ist. Ganz herzlich willkommen, Monika Grütters. Er war vor 10 Jahren inzwischen, vor geschlagenen 10 Jahren schon mal bei uns. Die Außengrenzen der Kunst haben wir den Abend genannt. Damals, 2015, montierte unser Gast mit anderen Aktivistinnen des von ihm gegründeten Zentrums für politische Schönheit die Kreuze zum Gedenken an die Mauertoten der DDR ab und brachte sie an die EU-Außengrenze, an eine jedenfalls, wo Flüchtlinge gerne mal von Zäunen geprügelt wurden und dabei auch zu Tode kamen. Im Gegensatz zu Monika Grütters kann man irgendwie sagen, dass er bisweilen die Nähe zur AfD sucht. Die wahrscheinlich bekannteste Aktion seines Zentrums bestand nämlich darin, eine Kleinkopie des Holocaust-Mahnmals mit immerhin 24 Betonstelen direkt neben das Grundstück von Björn Höcke in Thüringen zu bauen. Er hat ein paar Bücher veröffentlicht, zuletzt 2024 ein Buch mit dem Titel Es ist 5 vor 1933. was die AfD vorhat und wie wir sie stoppen. Das können Sie natürlich am Büchertisch des Anna B. Buchladens kaufen, der übrigens schon dreimal den Deutschen Buchhandlungspreis gewonnen hat. Ganz schön, dich wiederzusehen. Herzlich willkommen, Philipp Bruch. Hallo. So, wir wollen heute Abend über die Frage diskutieren, ob man versuchen sollte, die AfD zu verbieten oder ob man das lassen sollte. Seitdem wir im Salon entschieden haben, einen solchen Abend zu machen, das war noch im letzten Jahr, lange vor der Bundestagswahl im Februar, seitdem also ist das Thema, das darf man glaube ich sagen, einigermaßen eskaliert. Insofern hören Sie einige der Argumente, die im Laufe der nächsten anderthalb Stunden folgen werden, hören Sie wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Das ändert zwar nichts daran, dass wir uns gerade für die Haltung unserer heutigen Gäste zum AfD-Verbot besonders interessieren. Ja, denn warum deren Meinung nochmal einen besonderen Wert haben könnte, das ist vielleicht in der kürzesten Vorstellung schon so ein bisschen durchgeschimmert. Aber eben, wir möchten den Abend auch dafür zu nutzen, versuchen, die Diskussion etwas weiter zu fassen. Und zwar auch nicht zuletzt aufgrund dieser doch einigermaßen besonderen Podiumskonstellation. Denn, also weit die beiden auf den ersten Blick auch auseinanderliegen mögen, sowohl Monika Grütters als auch Philipp Bruch haben beruflich direkt mit der Beziehung zwischen Kunst und Politik zu tun. Und es kann interessant sein zu erfahren, ob oder wie weit sie dann wirklich auseinanderliegen bei der Frage, welche Rolle Kunst und Kultur denn nun beim Kampf gegen oder beim Umgang mit Parteien wie der AfD spielen kann oder muss. Und es gibt noch einen Teilnehmer an dieser Diskussion heute und das sind Sie. Liebes Publikum, wie immer im Salon wollen wir Ihnen die Chance geben, sich mit eigenen, sehr kurz und prägnant formulierten Fragen an diesem Abend zu beteiligen. Und das wird so geschehen gegen, naja, ich hatte gesagt 9, jetzt so gegen kurz nach 9 vielleicht. Aber gegen 21.30 Uhr müssen wir wirklich Schluss machen, weil danach noch Fotos gemacht werden und der NDR muss noch Fragen stellen. Und die beiden müssen eben den letzten Zug nach Berlin heute Abend bekommen. So, bisschen Zeit zum Buch signieren und für Smalltalk, vielleicht auch etwas Bigger Talk, muss danach auch noch sein. So, bevor es jetzt endgültig versprochen losgeht, mit Monika Grütters und Philipp Bruch, eine letzte Interaktion zwischen mir und Ihnen, sehr verehrtes Publikum. Und jetzt geht's so, ich bitte mal um Handmeldung. Wer ist dafür, die AfD zu verbieten? Wer ist dagegen, die AfD zu verbieten? Oh. Harte Minderheit. Philipp?
Also Sie sehen das ja nicht. Deutliche Mehrheit für.
Ja. Eine überraschende Mehrheit dafür. Wir haben uns das letzte Mal gesehen beim PEN-Berlin-Kongress, Philipp, und da gab es eine ähnliche Abstimmung. Und damals, das war im November, oder? Damals waren die Befürworterinnen, die Gegner des Verbots knapp in der Überzahl. Und das war auch ein eher linkes Publikum, würde ich sagen. So, Philipp, ich glaube, wir hatten uns darauf gar nicht, du würdest jetzt kurz sagen, was deine Position ist. Deine Hand wäre wahrscheinlich hochgegangen. Warum?
Ja, also vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Hannover ist bei mir sehr präsent als Stadt, wo vor genau 100 Jahren, das Übel der deutschen Geschichte seinen Ausgang nahm. Hindenburg, Sie wissen es, hat sich 1925 zum Reichspräsidenten im zweiten Wahlgang allerdings erst aufstellen lassen und wurde gewählt. Und für mich ist sozusagen Hannover, um das vielleicht noch ganz kurz offen zu legen, natürlich auch die Stadt Theodor Lessings. Ich weiß nicht, ist der Herr dem einen oder anderen noch ein Begriff? Ja. Theodor Lessing hat, ist wahrscheinlich hier überstrapaziert. Für die, die es nicht kennen, wie wir beide, Theodor Lessing schreibt diesen wundervollen Aufsatz kurz vor der Wahl, vor der Reichspräsidentenwahl, in der er wirklich prophetisch ist und sagt, das ist eine Null, die da gewählt wird, das ist ein Zero. Und hinter jedem Zero kommt ein Nero. Dafür ist er in die Weltgeschichte, in die Ideengeschichte eingegangen als großer Prophet. Genau das geschah. Und meine Damen und Herren, ich möchte da nochmal 7 Jahre vorspulen ins Jahr 1932, weil mich das tatsächlich mitnimmt und sehr interessiert. Was wäre eigentlich gewesen, wenn 1932 ein kleiner Ausflug zu eben jedem besagten Hindenburg, dann aber nicht nach Hannover, sondern nach Neudeck, auf Gut Neudeck, Erfolg gehabt hätte, in dem, das wissen wahrscheinlich die wenigsten hier im Raum, von Papen und Schleicher mit einer ausgearbeiteten Verbotsverfügung zu Hindenburg gehen. Sie wollen die NSDAP verbieten lassen. Die Verbotsverfügung hat niemand Geringeres als Karl Schmidt, der sogenannte Kronjurist des Dritten Reichs dann und bis heute wirkmächtiger Inspirator, kann man sagen, des globalen Faschismus. Also jemand wie Peter Thiel beruft sich nur auf die Schriften, oder nicht nur, aber sehr ausgiebig auf die Schriften Karl Schmidts. Karl Schmidt hat also diese Verbots, das ist eine völlige Ironie der Geschichte, ausgearbeitet, und die beiden Herren, die beiden mächtigsten Männer im Staat neben Hindenburg, verlässt der Mut. Sie legen ihm die Verbotsverfügung nicht vor. Wir sind uns, ich glaube, ich muss nicht deutlich machen oder kenntlich machen, was passiert wäre, wenn sie diesen Mut gehabt hätten. Wenn die NSDAP verboten worden wäre, 1932 im August, die Weltgeschichte wäre mit Sicherheit eine andere geworden. Nun bewegen wir uns heute wieder in einer Welt der Unsicherheiten. Wir wissen nicht so richtig, was die neue NSDAP, was die AfD mit der Macht tun würde. Und ich bin jetzt hier so ein bisschen in der Rolle vor Ihnen als Berichterstatter. Ich lese mir diese ganzen Verfassungsschutzgutachten durch, ich lese mir die Gerichtsurteile durch gegen die AfD. Das tue ich wirklich nur für Sie. Und ich betreibe auch mit dem Zentrum das weltweit größte Archiv zur Verfassungsfeindlichkeit der AfD. Also unter afd-verbot.de, können Sie nachher nachgucken gehen, haben wir 3600 Beweise gesammelt. Das sind nicht die vom Verfassungsschutzgutachten, was Sie aus der Presseberichterstattung kennen. Das ist unter uns gesagt ziemlich dünn und sehr einseitig, immer nur zur Menschenwürde. Teilweise lächerliche Beweise, das finden Sie bei uns nicht. Bei uns finden Sie 3600 Beweise, von denen wir glauben, dass sie im Verbotsverfahren Anwendung finden. Und das Verbotsverfahren, das vielleicht noch als gute Nachricht für die vielen, die hier dafür zu sein scheinen, das kommt so oder so. Die AfD wird es uns aufdrängen, das ist auch das Fazit meines Buchs. Die AfD wird sich nicht entradikalisieren, diesen Gefallen der Tarnung wird sie uns nicht tun. Sie hat in den letzten 8 Jahren sich auch nur radikalisiert und nicht entradikalisiert. Und es gibt überhaupt keine, sagen wir mal, gesetzgeberische Norm, ja, oder eine einflussreiche Persönlichkeit, Alice Weidel oder so, die die AfD zähmen will. Die gibt es einfach gar nicht. Es gibt diese Person gar nicht. Und deswegen sind wir haben wir es mit einer Partei zu tun, die auch in unser aller Lebenszeit hier unser Schicksal tatsächlich in der Hand hält. Diese Partei ist unser Schicksal. Und zwar das Schlechtmöglichste. Ja? Jetzt sagen die einen vielleicht, wir wissen nicht so richtig, was diese Partei eigentlich mit Macht anstellen wird. Und ich möchte Ihnen zwei Sachen rausgreifen, nur ganz kurz. Wenn man das liest, also falls man sich das antut, dieses ganze Beweismaterial zu lesen, ja, dann stechen zwei Sachen eigentlich heraus. Das erste ist, dass Frau Grütters, ich genauso, keine Lebensmöglichkeit, keine Überlebensmöglichkeit in diesem Land hätten. Frau Grütters wird von der AfD, das wird nicht so ernst genommen, als nicht sie explizit, ne, aber sie gehören dazu, was die AfD meint, wenn sie sagt, die politische Altelite. Und dort gibt es sehr konkrete und sehr plastische und sehr drastische Vorstellungen, was man mit dieser politischen Altelite tun möchte, wenn man an der Macht ist. Das ist nicht ein, das müssen Sie sich nicht so rechtsstaatlich vorstellen. Ja? Der Bundessprecher, also der zweite Vorsitzende, Tino Chrupalla, spricht vom Schafott. Also von der Guillotine oder vielleicht auch mit Axt, Frau Grütters, wie hätten Sie es denn gerne? Bei mir ist es genauso. Ich habe mich wahrscheinlich des größten Vergehens überhaupt schuldig gemacht. Das Holocaust-Mahnmal, wie Sie gerade gehört haben, das steht auch nach 8 Jahren noch vor Höckes Haus. Ich bin immer noch sein Nachbar. Das findet er immer noch nicht so lustig. Wir haben auch zum Beispiel 2021 im Wahlkampf der AfD ja, vielleicht so drei Viertel des Wahlkampfmaterials geklaut. Fand sie jetzt auch nicht so lustig. Wir sind, also ich bin nicht die alte politische Elite, aber ich bin auf jeden Fall jemand, an dem man sicherlich Rache nehmen wird. Und Sie, Frau Grütters, sind auch jemand, an dem man Rache nehmen wird. Sie sollten schon mal überlegen, nicht wie der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, der jetzt sagte, er wandert dann aus seinem Bundesland aus, sondern Sie müssen weiterdenken. Das ist mir wichtig. Also diese ganzen Gags, die gemacht werden, wie man die Alteliten umbringt, lesen Sie sich das genau durch. Das wird passieren. Wenn die AfD an der Macht ist, passiert das. Niemand hat ernst genommen, was die NSDAP gesagt hat, was sie mit der SPD machen wird und auch mit den bürgerlichen Parteien. Es ist genau so gekommen. Das zweite Element aus diesem wabernden Beweisfundus, den wir da im Internet publiziert haben, hat zu tun auch sehr, und ich berichte Ihnen nur Unterbelichtetes, weil ich davon ausgehe, dass Sie die wesentlichen Argumente alle kennen, ist, dass die AfD offensiv bekannt gibt, den Parteienstaat abschaffen zu wollen. Damit ist gemeint, ich übersetze das einfach in ganz neutralen Termini, ein Einparteienstaat. Und das drang nie in die Medien durch. Ich habe nie verstanden, warum nicht. Am Anfang war das noch ein großer Skandal, als dass die unterste Ebene, also die kleinen Rücklichter der AfD-Mitgliedschaft irgendwo auf Ortsverbänden gesagt haben. Inzwischen sagt der Landesvorsitzende der AfD Brandenburg das, René Springer, das ist ein Ziehsohn von Gauland. Und der Spitzenkandidat, auch in Brandenburg im Wahlkampf, hat damit seinen Wahlkampf bestritten, den Parteienstaat abschaffen zu wollen. Und Sie können halt in einer Demokratie nicht klarer sagen, dass Sie für die Diktatur sind, wenn Sie nicht gerade sagen wollen, wir wollen Diktatur, als indem Sie ankündigen, den Parteienstaat abzuschaffen. Und das ist vielleicht das, was ich berichten kann. Ich habe jetzt natürlich, also ich hätte jetzt hier noch ganz viel, habe ich noch eine Minute? Nein, gut. Dann können wir noch über sehr viel reden, aber das vielleicht soweit mein Eindruck neben einer ganzen Phalanx von AfD-Abgeordneten, prominenten AfD-Abgeordneten, die von morgens bis abends staatsfeindliche Sachen sagen. Das sind Staatsfeinde und das sind Verfassungsfeinde und das sind Demokratiefeinde. Und das klingt total lustig für viele, die sehen das als großes Amüsement. Aber Sie müssen sich ja nur daran erinnern, wie das vor 93 Jahren war in der Wahrnehmung mit der NSDAP. Das fanden auch erst viele lustig. Soweit erstmal.
Ja, auch ich freue mich, bei Ihnen in Hannover sein zu können. Auf dem Weg zwischen Münster und Berlin kann man ja mal kurz aussteigen. Die Bahn macht alles möglich. Vielleicht kommen wir heute noch zu nachtschlafender Zeit wieder zurück nach Hause. Aber zum Glück muss er das auch versuchen. Ich möchte zwei Vorbemerkungen machen, nämlich die eine, ich bin keine Juristin und ich finde, diese Frage nach dem AfD-Verbotsverfahren ist eine zutiefst juristische Fragestellung und ich kann die nur gesellschaftspolitisch beantworten. Versuche das aber, weil es in der CDU-Fraktion und auch im Bundestag insgesamt ja schon seit Monaten und auch seit der Hälfte der vergangenen Legislaturperiode Versuche gegeben hat, genügend Stimmen für einen Gruppenantrag und das dann einsetzende Verfahren zusammenzubekommen. Und das kam auch aus der CDU. Deshalb waren wir gezwungen, uns über diese Fragestellung Gedanken zu machen. Was ich verstehen kann, und da bin ich bei Ihnen, wir konstatieren, das ist eine in weiten Teilen als rechtsextremistisch eingestufte Partei, also nicht nur rechtsextrem, rechtsextremistisch, auch vom Verfassungsschutz, wird das ja in Teilen so gesehen und bescheinigt. Aber die Frage ist natürlich, und deshalb würde es uns den meisten jedenfalls in Deutschland, auch uns, auch im Parlament, gut tun, wenn es diese Rechtsextremen bei uns so stark, wie sie sind, nicht gäbe. Ich habe letztens bei einem Festakt oben auf der Tribüne gesessen, wo ich 20 Jahre unten saß und konnte aus der Tribüne mal die neue Sitzaufteilung im Deutschen Bundestag begucken. Und es ist mir wirklich schlecht geworden, als ich gesehen habe, wie groß der Anteil jetzt der AfD neben uns der Union ist. Also das ist ein beängstigendes Phänomen. Die Frage ist aber doch trotzdem, wie man vernünftigerweise damit umgeht. Und deshalb kann ich nur sagen, die Kritik, die Argumente, die gegen ein Verbotsverfahren, ein formales Verbotsverfahren sprechen, nicht dagegen sprechen, die AfD loswerden zu wollen, sondern ob das Verbotsverfahren der richtige Weg ist, sind doch, finde ich, gewichtig. Das Erste ist, die AfD ist mittlerweile zu groß, um einfach verboten zu werden. Damit werden Millionen von Wählern brüskiert. Und die suchen sich dann ein anderes Ventil, wenn wir nicht fragen, warum sie die AfD wählen. Das Zweite ist, eine Demokratie muss natürlich auch extreme Meinungen aushalten können, selbst dann, wenn sie sich in einer Partei manifestieren. Umso größer ist die Herausforderung an die etablierten oder anderen Parteien, sich damit auseinanderzusetzen, was wir ja auf unterschiedliche Weise tun, mehr oder weniger sinnvoll. Darüber können wir gleich nochmal reden, über solche Begriffe wie Brandmauer oder ob man in der Kommunalverwaltung zusammenarbeiten soll oder nicht. Das Dritte ist, ein Parteiverbot ist undemokratisch, wird häufig gesagt. Nicht jeder in der Partei ist rechtsextrem. Wirklich nicht jeder in der Partei ist rechtsextrem. Ich war Vorsitzende eines Ausschusses für die Vereinten Nationen im vergangenen Deutschen Bundestag und da war ein ganz und gar vernünftiger, kultivierter AfD-Mann, 4-Sterne-General, war vorher Mitglied der CDU, auch darüber muss man reden, als ich ihn gefragt habe, was machen Sie in dieser Dreckstruppe, das muss doch furchtbar für Sie sein, dafür sind Sie viel zu kultiviert, hat er gemeint, ja, Merkels Flüchtlinge. Und dann, ja, das reicht aber doch nicht, um von da nach da zu gehen. Und dann hat er gesagt, naja, aber hier bin ich in den Bundestag gekommen. Also man muss da schon sehr genau hingucken, differenzieren. Sie haben übrigens recht, die verändern die Partei nicht, von innen nicht. Der ist gar nicht wieder aufgestellt worden. Trotzdem, es lohnt sich, da genau hinzugucken. Das nächste Argument ist, ein Verbot ändert nichts an der Meinung vieler AfD-Wählerinnen und Wähler. Die suchen sich dann ein anderes Ventil oder einen anderen Kanal und es dauert nicht lange, da wird die nächste Partei gegründet. Also ich bin mir nicht sicher, dass wir damit die Rechtsextremen, wie auch immer sie sich im Moment nennen, oder wir reden jetzt über die AfD, dann wirklich los wären. Ein Parteiverbot treibt die AfD-Anhänger, wie gesagt, eher nicht in den Untergrund, aber doch zumindest anderen Führern in die Arme. Das wird nicht lange dauern, dann gibt es sie nach wie vor, aber sie heißen anders. Dann die Frage, was, wenn das Verbotsverfahren scheitert? Diese Erfahrung haben wir in Deutschland auch schon mal gemacht und davor haben viele zu Recht Respekt. Nicht nur, dass das dann natürlich für sie ein Persilschein wäre, weiterzumachen, da wo das Verbotsverfahren mal angefangen hat, dann wird am Ende noch gesagt, seht ihr nicht mal, die Verfassungsschützer sind der Meinung, dass das, was wir machen, verkehrt ist. Sondern es gibt dann das Nächste, es dauert ja ewig lange und in der Zwischenzeit werden sie sich als Opfer und Märtyrer darstellen. Das tun sie in kleinen Dingen ja sowieso immer schon. Und am Ende werden noch angebliche Verschwörungsmythen draus. Letztes oder vorletztes Argument, viele in Deutschland sind auch gegen ein Verbotsverfahren. Hier im Saal ist es eine klare Mehrheit. Es gibt quer über alle Parteien, alle Parteien im Deutschen Bundestag, natürlich mit Ausnahme der AfD, beim BSW wäre ich mir nicht sicher, sitzen aber nicht im Bundestag, gibt es erstaunlich viele aus unterschiedlichen Parteien. Das heißt, es ist kein Parteienthema, aber wenn man in der Bevölkerung insgesamt fragt, geben Umfragen das Verbotsverfahren im Moment noch nicht her. Und man würde deshalb vielleicht auch das Vertrauen in demokratische Strukturen und Mechanismen erschüttern. Also man muss jedenfalls genau hingucken. Und dann gibt es noch ein Argument. Wir haben im Moment Rechtsextreme in sehr vielen europäischen Ländern. Kein einziges Land geht den Weg eines Verbotsverfahrens. Alle ringen um Positionen und miteinander. Und wir waren so stolz, dass in Polen auch mal von einer autoritären Struktur wieder hin zu liberaleren Parteien gewählt wurde. Jetzt gibt es da wieder so ein Flashback. Trotzdem glaube ich, dass die Mühen sich lohnen. Und damit wären wir bei dem Thema, das wir heute ja auch noch diskutieren müssen, nämlich man muss sie politisch oder inhaltlich zu fassen bekommen. Und da ist die große Frage, was eigentlich treibt die Wähler in die Arme dieser Partei? Ist es wirklich in erster Linie oder sogar ausschließlich das Migrationsthema? Ich glaube nicht. Und wir alle müssen uns ja die Frage beantworten, nicht nur aus Angst vor der AfD, wie viel Vielfalt und Heterogenität kann eine Demokratie vertragen, wie viel Homogenität braucht sie, also wo sind unsere Grenzen, dann die Frage, ist es ein Ostphänomen, auch das glaube ich nicht, auch wenn die Zahlen im Moment uns so ein bisschen in diese Richtung bringen, ist es das Phänomen Kümmererpartei, die haben ja viel Geld, viel Manpower, viel Präsenz, vor allen Dingen im Osten sind sie stärker vertreten als die anderen Parteien, das ist, sage ich auch selbstkritisch. Es ist natürlich, glaube ich, auch so eine Frage der Politikverdrossenheit, weil die Alters- und Daseinsvorsorge in Deutschland in vielen alltäglichen Dingen nicht mehr richtig funktioniert. Deshalb wählen wir hier trotzdem nicht AfD. Aber ich glaube, wenn man in der Fläche in Deutschland hinguckt, machen gerade so Alltagsfrustdinge, die Deutsche Bahn könnte man ja als Symbol dafür nehmen, die schaffen Distanz und Vertrauensverlust zu den etablierten Parteien und Politikstrukturen. Das darf man nicht unterschätzen, auch wenn man glaubt, dass die Themen banal sind. Mehr zivilgesellschaftliches Engagement und dann wichtig, die Nutzung sozialer Medien, die TikTok und andere Schlagzahlen spielen natürlich den Populisten in die Hände, weil die mit einfachen Wahrheiten argumentieren und das ja nie unter Beweis stellen müssen, weil sie noch nicht in der Exekutive angekommen sind. Und da haben wir etablierten Parteien noch kein Rezept dafür. Naja, und dann bleibt am Ende immer dieser große Vorwurf, es gibt so viel Wokeness, es gibt so viele Dinge, die man nicht sagen darf. Wir verabschieden uns aus dem Dialog. Und dann gibt es eine große schweigende Gruppe in der Gesellschaft, die sich